Ja, das Bild mit dem Steg war ganz schön. Wenn kein Steg da ist, mal im Wasser ist und Sturm ist, dann haben Kinder mal die Geschichte der Sturmstillung eben erzählt bekommen. Und dann hat der Pastor gefragt, was haben die Jünger wohl im Sturm gedacht? Und die Kinder haben geantwortet, hoffentlich Allianz versichert. Das ist ja manchmal ganz hilfreich, aber unter Umständen hilft es dann auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal so richtig im Sturm seid, also nicht auf dem Meer nur, sondern im Sturm des Drumherums, des Lebens. Manchmal denkt man, man hat ja vielleicht auch einen Anspruch darauf, wenn man als Christ lebt, dass es irgendwie gut geht. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Mann, der hieß David, der war Geschäftsführer einer christlichen Organisation schon über Jahre. Er hat mit seiner Frau wirklich viel Zeit investiert und er musste jetzt erleben, wie sein 16-jähriger Sohn die Pubertät auf eine Art und Weise durchmachte, die es für die Familie sehr schwer machte. Der Junge hat wirklich rebelliert, soweit es ging. Der kam tagelang manchmal nicht nach Hause. Wenn sie ihn angesprochen haben, was ist, hat er nichts gesagt, in sein Zimmer gegangen, hat sich da stundenlang eingeschlossen. Und dann war er wieder eine Woche weg bei seiner neuen Freundin. Und die Eltern waren richtig verzweifelt und haben gedacht und haben das so zum Ausdruck gedacht, Gott, wir haben für dich alles investiert. Und der Mann sagte, ich habe sogar das gutgehende Reisebüro meines Vaters aufgegeben, um dir und mit meiner Frau sozusagen mein ganzes Leben zu dienen. Und jetzt das. Hätte nicht wenigstens mein Sohn einfach so zum Glauben kommen können, warum muss er so rebellieren? Also manchmal hat man den Eindruck, wenn man als Christ lebt, müsste eben alles leicht sein. Und ich glaube, das stimmt eben oft nicht. Darum habe ich die Predigt heute überschrieben, wenn du am Untergehen bist, wenn du einmal die Predigt anmachst, wenn du am Untergehen bist. Ich habe so mehrere Gedanken, die ich anhand des gelesenen Textes mit uns durchgehen möchte. Den ersten Gedanken habe ich mir überschrieben, Jesus prägt unseren Charakter. Jesus prägt unseren Charakter. Also ich sage mal so, harte Zeiten in unserem Leben sind manchmal oder oft eine Folge davon, dass wir ungehorsam sind, dass wir Dinge sagen, Gott sagt, mach das. Und ich gehe da lang, dann muss ich mich manchmal nicht wundern, wenn ich in schwere Situationen komme, wenn das Leben vielleicht hart wird. Schwierig wird es für uns besonders, wenn ich in schwere Zeiten komme, wenn ich tue, was Gott sage, oder vielleicht sogar, weil ich tue, was Gott sage. Und trotzdem erfahre ich Probleme. Das ist das, was die Jünger nämlich erleben. Wir lesen nochmal am Anfang des Textes, Markus 6, Vers 46, da heißt es, nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Also wir Christen glauben ja, dass Jesus im Vorhinein schon alles weiß. Und jetzt steht da, er drängt seine Jünger loszufahren, obwohl er weiß, was mit ihnen passieren wird, dass sie in den Sturm kommen, was sie erwartet. Und das passt manchmal so gar nicht zu unserer Vorstellung. Also Christen, auch Christen, die ich kenne, meinen manchmal, das christliche Leben ist ein leichter Segeltörn durchs Leben, immer schöne Winde, keine Probleme. Das klingt schön, aber es ist nicht die Wahrheit. Menschen, die euch das erzählen, die geben euch ein Bild vom Glauben, das nicht der Realität entspricht. Das muss uns nicht Angst machen, aber jemand hat mal gesagt, Gott ist mehr an unserem Charakter interessiert als an unserem Wohlergehen. Das klingt jetzt nicht in erster Linie tröstlich, aber wisst ihr, Gott möchte mehr, dass wir stark werden, als dass immer alles gut wird. Das lesen wir auch in unserem Text, in den Versen 47 und 48, da heißt es, spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Und jetzt kommt es, er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Und dann heißt es, gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Das ist interessant. Also Jesus sieht schon spät am Abend, wie sie sich mühen, gegen den Sturm, das werden wir gleich noch sehen, gegen den Sturm anzukommen. Und Jesus ist auf dem Berg und betet und bleibt auf dem Berg. Der hätte ja auch sagen können, oh, die sind in Not, ich muss mal schnell ihnen helfen. Gegen Ende der Nacht, also in Lutherdeutsch heißt es, in der vierten Nachtwache zwischen 3 und 6 Uhr morgens, kommt Jesus erst zu ihnen. Der lässt die paar Stunden auf dem See rudern. Für eine Strecke, die man sonst nur 2 Stunden braucht, haben die, ich weiß nicht wie viele Stunden, 7, 8 Stunden auf dem See gerudert und kamen eigentlich nicht ans Ziel oder voran. Warum hat er das gemacht? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht weiß jemand, was es ist. Weiß jemand, was das ist? Mais, hat jemand gesagt? Genau, ist eine Maispflanze. Der wächst jetzt, man kann ihn auch sehen, auch in Gievenbeck. Interessant an diesen Maispflanzen ist, sind die Halme. Ihr wisst ja, Maispflanzen werden ziemlich hoch. Und so alle 15, 20 Zentimeter sind solche Knubbel. Das sind sogenannte Wachstumsknoten. Und zwar entstehen die deshalb, weil ein Hindernis in dem Stängel sozusagen entsteht, das Wachstum sich verlangsamt, dann entstehen diese Knubbel und dann wächst es wieder normal weiter. Und was dem Maisstängel bei der Länge Halt verleiht, sind im Prinzip diese Knoten, diese Wachstumsknoten. Wäre der an einem durchgewachsen und der Wind würde kommen, würde er umfallen wie nichts. Was ihm Stabilität verleiht, sind diese Wachstumsknoten, diesen schwierigen Situationen, wo er ankämpfen muss, um das Wachstum voranzubringen. Das macht den Mais stark. Ähnliches gilt im Wald. Die stärksten Bäume stehen meistens nicht innen, sondern am Rand, wo der Wind voll dagegen weht. Die, die dann stehen geblieben sind, die haben sich's auch verdient, sage ich mal, die hat der Wind stark gemacht. Ähnlich ist es bei den Jüngern. Wisst ihr, manchmal muss Gott uns Christen von unseren Vorstellungen enttäuschen, weil unsere Vorstellungen manchmal so falsch sind. Und er muss uns enttäuschen, damit wir eben so wie diese Maisstängel auch stark werden, Widerstand entwickeln können, fest werden können, eine gewisse Härte, positiven Sinne Härte entwickeln können. Also wenn manchmal Schwierigkeiten im Glauben sind, ist das nicht grundsätzlich was Falsches, sondern im Jakobusbrief schreibt mal Jakobus Vers 1, in Kapitel 1, Vers 3, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Also nochmal, Gott lässt manchmal Schweres in unserem Leben zu, weil er will, dass wir stabiler werden. Fragt mal Menschen, die Christen sind und schwere Situationen durchlebt haben. Viele werden euch sagen, ich habe mich nicht danach ausgestreckt, aber das waren die Zeiten, in denen ich am stärksten gewachsen bin oder wo ich Dinge gelernt habe, die ich sonst nie gelernt hätte. Oder wie Bill Heibels das sagt, viel an geistlichem Wachstum erwächst aus Leid, Schmerz, Anstrengung, Verwirrung und Enttäuschung. Und er hat gesagt, wie lange würden wir, wenn wir die Wahl hätten, wenn es nach uns ginge, so eine Charakterschule ertragen, ohne Gott zu bitten, damit aufzuhören. Also die Jünger müssten einige Stunden damit zurechtkommen, damit sie daran wachsen und Gott manche ihrer Erwartungen enttäuschen musste, weil sie falsch waren. Ein zweiter Gedanke, der in dem Text steht, Jesus betet auch für mich. Interessant ist, dass das eigentlich so direkt nicht drinsteht, aber ich möchte es euch erklären, wie ich dazu komme. In Vers 46 heißt es, als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Warum hat Jesus gebetet? Weil es ihm sowieso wichtig war. Die Leute wollten ihn vorher zum König machen, zu einem weltlichen König, zum Brotkönig sozusagen. Er hat das Brot vermehrt für 5000 Menschen, also nur Männer und dann mit Frauen waren es viel mehr. Für so viele Menschen hat er das Brot vermehrt. Und er musste jetzt beten, um einfach mit Gott auch klar zu bekommen, was sein Auftrag ist, sich daran festzumachen, wozu Gott ihn geschickt hat, nicht was die Menschen von ihm erwartet haben. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus in der Situation auch für die Jünger gebetet hat, weil er ja wusste, dass sie in den Sturm kommen werden. Warum sage ich das? Man kann das zum Beispiel sehen bei Petrus. Als Petrus sagt, Herr, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht verraten, sagt Jesus, vor dem Hahnschrei wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann sagt Jesus diesen Satz, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also bevor Petrus schon in diesen Sturm gekommen ist, hat Jesus schon dafür gebetet, dass er in diesem Sturm durchhält, dass er den Sturm übersteht. Und ich wage jetzt mal die These, als Jesus auf dem Berg gebetet hatte, weil er wusste, was mit den Jüngern sein wird, dass er sie auch im Gebet begleitet hat. Ich möchte da noch eine Bibelstelle zu lesen aus Hebräer 7. Da heißt es, Christus hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer Und dann diese Ergänzung, die ich unterstrichen habe, und bittet für sie. Also dieser Zusatz, stell dir vor, im Himmel tritt Jesus für dich ein, auch schon vor den Stürmen, die auf dich zukommen, und bittet, dass dein und mein Glaube besteht, dass wir durchhalten, dass wir in den Stürmen eben nicht über Bord springen, sondern dass wir so ähnlich wie Ingo das gesagt hat, den Steg unter dem Boden haben, der uns trägt, dass wir erleben, Gott ist für uns da. Thomas Harry ist ein bekannter Pastor aus der Schweiz, der hat sich das mal so vorgestellt, wie das ist, wenn Gott für ihn betet oder Jesus für ihn betet. Und der hat dann so überlegt, wie Jesus mit Gott redet und Jesus dann sagt, ach Herr, du siehst da unseren Thomas, der ist heute Morgen aufgestanden und hat seine Tochter angeblafft und angeschrien und der Kerl hat selber noch niemals gemerkt. Und du siehst, der wird gleich in den Gottesdienst gehen und das Einzige, was ihm wichtig ist, ist wahrscheinlich wieder er selber. Und er wird darüber sich Gedanken machen, was die Leute von ihm denken, ob er bewundert wird oder gut dasteht. Und dann sagt er aber, Herr, du weißt, ich habe ihm vergeben und ich habe ihn erlöst. Und er gehört zu uns. Und er erneuert seine Hingabe zu uns immer wieder, wenn er es manchmal auch nur halbherzig meint. Aber wir meinen es doch ernst mit ihm, Herr. Und Herr, ich möchte dich einfach, das wäre doch eine gute Idee, wenn er heute nach dem Gottesdienst in den Mittagsschlaf, seinen Mittagsschlaf macht, dann geben wir ihm einen Gedanken ins Herz, nämlich den Gedanken, dass er seiner Tochter wehgetan hat und dass er nachher zu seiner Tochter gehen soll und sich bei ihr entschuldigen soll. Und Herr, da wir schon dabei sind, ist doch auch gut, wir geben ihm noch einen anderen Gedanken ins Herz, dass wenn er aus dem Schlaf aufwacht, dass er merkt, dass es im Gottesdienst nicht um ihn gegangen ist, sondern dass er alles zu dir zu verdanken hatte, was durch ihn geschehen ist. Und Herr, was noch wichtiger ist, du siehst, dass sein Herz manchmal nicht an dir dran ist. Und er soll doch in deinem Reich bleiben und für dein Reich tätig sein. Darum lass ihm einfach sein Herz neu anfachen, ihm neuen Mut geben. Ich fand das sehr schön, diese Vorstellung, wie Jesus mit Gott redet. Und das macht er nicht nur für diesen Thomas, das macht er für dich und für mich, dass Gott einfach vor Jesus vor Gott steht und für uns eintritt und sagt, Herr, du siehst, was ihm oder ihr fehlt, wo es ihr mangelt, was ihr Not macht, wo er manchmal falsch liegt. Lass uns ihn korrigieren, ermutigen und stärken. Ein dritter Gedanke, Jesus weiß um meine und um deine Kämpfe. Wer schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist, der weiß, man fliegt über Länder, wo man die Menschen gar nicht kennt. Mir war das einfach mal so beim Fliegen bewusst, dass ich jetzt über eben Länder fliege, unter mir Schicksale von Menschen passieren und es hat mich gar nicht interessiert. Warum? Weil ich es nicht wusste und wenn ich es gewusst hätte, hätte es mich wahrscheinlich erschlagen, aber ich bin da einfach drüber weggeflogen und es war für mich unwichtig. Wisst ihr, manche denken, dass Gott genauso ist, dass er weit oben ist und was hier unten bei uns ist, das interessiert ihn nicht oder das kriegt er nicht mit. Man könnte das denken, da heißt es in unserem Text, wenn du einmal weiterklickst, wie sich die Jünger beim Rudern abmühen, weil sie starken Gegenwind hatten. Man könnte also meinen, hat Gott das überhaupt interessiert? Im Griechischen steht interessanterweise das Wort mega, also stark. Wir kennen das Wort von Megabyte oder ähnlichen Dingen. Mega heißt groß, gewaltig. Also wenn hier von einem starken Wind ist, heißt im Griechischen steht da eigentlich ein mächtiger, ein gewaltiger Wind. Das war ein Sturm, der die Jünger durchgewirbelt hat. Wenn also erfahrene Fischer über Stunden sich im Prinzip nicht wegbewegen, an das Ziel kommen und wie wild rudern, dann spricht das nicht gegen ihre mangelnde Erfahrung, sondern gegen die Stärke des Sturmes. Also sie konnten gegen den Sturm nicht bestehen. Sie konnten nicht dagegen angehen. Wer mal am See von Galiläa war, ja, der weiß, das ist nicht ungewöhnlich. Also ich war noch nicht da, ich weiß es nur vom Lesen. Durch die Golanhöhen kommt manchmal die kalte Luft nach unten auf den See, da ist warme Luft. Und dann passiert es öfters, dass also mal ein richtiger Sturm entsteht durch das Aufeinandertreffen der verschiedenen Luftmassen mit den verschiedenen Temperaturen. Also so ein Sturm war nicht ungewöhnlich, aber wenn du drin bist, dann ist er sehr furchterregend. Und die Jünger sind ja jetzt mittendrin. Vielleicht ist das bei dir auch so, dass du in einem Sturm steckst und manchmal nicht weißt, wie du damit umgehen willst oder sollst. Es kann sein, du bist in der Schule, bekennst dich zu deinem Glauben und alle in deiner Klasse, auch die Lehrer, machen sich im Prinzip nur lustig über dich. Das kann einen sehr aus der Bahn werfen, das kann für einen sein wie ein Sturm. Das kann sein, du bist im Studium und stehst kurz vor den Prüfungen und weißt eigentlich gar nicht, wie du das schaffen sollst. Das kann ein Sturm sein, mit dem man schwer umgehen kann. Und man fragt, Herr, wie soll ich das hinbekommen? Es kann sein, du bist Single und wärst eigentlich gerne nicht Single. Und da sind diese Erwartungen, einen Partner zu haben und bisher tut sich nichts. Und das kann einen Menschen sehr umwerfen und das Leben schwer machen. Es kann sein, du bist in einer Beziehung verheiratet, vielleicht auch befreundet und siehst mit dem anderen, ihr macht euch nur noch Vorwürfe und man kann eigentlich kaum noch miteinander reden und es wird schwierig, man hat den Eindruck, mitten in dem Sturm zu stecken. Oder du bist in einer Familie und hättest vielleicht gerne Kinder und es kommen keine. Beide wünschen sie sich, das kann sehr schwierig sein. Oder du bist in einer Familie und jemand aus der Familie ist furchtbar krank und du musst damit umgehen, in dieser Familie auszuhalten, dem Menschen zur Seite zu stehen, das ist nicht einfach. Viele Ehen zerbrechen, wenn einer der Partner zum Beispiel lebensgefährlich krank ist, weil man dann mit überfordert ist und nicht weiß, wie kann ich damit umgehen. Vielleicht ist dein Sturm ganz anderer, aber manchmal denkt man, kriegt Gott das überhaupt mit? Und dann ist schön, dass vor dem eigentlich noch zwei Wörter stehen, die ich jetzt einblenden will. Da heißt es nämlich, er sah. Also wenn wir über so ein Land fliegen, wir kriegen das nicht mit, aber von Gott gilt immer, er sieht, er sah. Einer der Titel Gottes im Alten Testament ist der Gott, der sieht. Der Gott, der sieht. Den Jüngern war das nicht bewusst, uns ist das manchmal auch nicht bewusst. Und wenn wir denken, Gott kriegt das nicht mit, der hat mich aus dem Blick verloren, dann bekommt man Angst, wie die Jünger das auch hatten. Und darum ist es so ermutigend zu sagen, du, Gott sieht, wo du zu kämpfen hast. Gott kennt sogar dein Leben besser als du selber. Also ich bin manchmal überrascht über mich, wenn ich Dinge tue oder denke. Und toll ist, dass Gott mich noch besser kennt als ich mich selber. Er sieht, was mich bewegt, was mich plagt. Er versteht sogar besser, was mich bewegt und plagt. Und das Tolle ist, wenn Gott sieht, heißt das nicht nur, der guckt zu, um sich zu informieren, sondern das bewegt ihn, was uns geschieht. Ich finde das so schön an der Geschichte von Lazarus, als der Lazarus, ein Freund von Jesus, stirbt. Da gibt es so ein kleines, auch nur zwei oder drei Wörter, die über das sprechen, Jesus hat es zum einen schon gewusst, er hat es also in dem Sinne dann auch gesehen, aber dann kommen diese Worte aus Johannes 11, wenn du die einmal einblendest, die drei Worte, da weinte Jesus. Also wenn Jesus unser Leben sieht, auch das, was uns schwerfällt, dann tut er das nicht so, um informiert zu sein, sondern es bewegt ihn. Und wenn du in einer schweren Situation bist, kann man immer noch fragen, warum tut sich noch nichts? Gott sieht es und es berührt ihn. Er wird selber von dem geprägt. Dein Leiden lässt Gott nicht kalt. Wisst ihr, es kann uns kaum einer besser verstehen als Jesus, weil der selber durch fast alle Stürme gegangen ist, durch die Menschen gehen können. Wenn wir verlassen sind, einsam sind, dann sagt Jesus, du, ich weiß, wie es sich anfühlt, verlassen und einsam zu sein. Ich kann das genau nachvollziehen und mitfühlen. Oder wenn du sagst, Herr, mir geht so schlecht, ich habe solche Schmerzen, dann kann Gott sagen, du, ich weiß, wie sich das anfühlt, Schmerzen zu haben. Ich habe diese Schmerzen bis zum Tod selber an meinem Leib erlebt, erleiden müssen. Wenn ich hundemüde bin, dann sagt Jesus, du, ich weiß, was es bedeutet, wirklich am Ende der Kräfte zu sein. Ich habe das selber erlebt. Oder wenn ich frustriert bin, weil Menschen vielleicht so manchmal verquer sind, Jesus weiß oder wusste, was es bedeutet, frustriert zu sein. Der hat gepredigt und fragt, und dann heißt es, dass viele Menschen ihn verließen und er fragt zu den Jüngern, wollt ihr auch noch weggehen? Aber sie entscheiden sich, bei ihm zu bleiben. Wenn du kritisiert wirst in der Schule oder woanders bei der Arbeit, Jesus weiß, was es bedeutet, kritisiert zu werden. Die haben ihn am Kreuz ausgelacht, über ihn gespottet, sich lustig gemacht. Sie haben ihn angespuckt, ausgepeitscht, eine Dornenkrone aufgesetzt, ihn verspottet. Jesus kann dich sehr gut verstehen. Jesus wurde versucht wie wir, aber im Hebräerbrief heißt es dann, aber er blieb ohne Sünde. Trotzdem kann er dich gut verstehen. Das ist zwar schön, aber jetzt ist auch gut, dass es in der Geschichte noch weitergeht. Der vierte Gedanke, Jesus kommt zu den Verzweifelten. Manchmal sagt man ja, genug ist genug. Ich denke, das kennt ihr auch, dass man denkt, jetzt reicht's, länger kann ich nicht mehr. Und oft sind es dann solche Situationen, wenn wir am Ende sind mit unseren Kräften, dass Gott leider, für uns leider, oft erst dann kommt, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn es für uns zu Ende ist. Gott taucht oft erst im Moment der größten Verzweiflung auf. Es hat vielleicht auch was mit dem Wachsen zu tun, mit dem Starkwerden. Auf jeden Fall heißt es in unserem Text nochmal, gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Also er hat sich Zeit gelassen. Aber schön ist, dass hier steht, er kommt zu ihnen, dass Jesus nicht am Ufer steht und sagt, kommt zu mir, strengt euch mehr an, dann schafft ihr das schon, sondern dass Jesus sagt, ich komme zu euch in den Sturm. Also er sagt nicht, gebt euch mehr Mühe, betet mehr, sondern er kommt zu ihnen. Wenn man im Sturm ist und sowieso schon am Ende der Kräfte ist, dann brauchst du nicht jemanden, der dir noch Anweisungen zuruft, sondern brauchst jemanden, der dir hilft, der zu dir kommt, der bei dir ist. Wisst ihr, eigentlich ist ja Jesus immer bei uns da, aber so, dass er eingreift und hilft, in dem Sinne kommt, das geschieht eben manchmal erst, wenn wir nicht weiter wissen. Ich habe noch nicht zeigen, eine Geschichte von, war schon? Ihr wisst schon, egal. Das ist immer, wenn man passiert, das Gegenteil von dem, was man sagt. Ne? Aber es lag an mir, Entschuldigung. Max Lucado, der hat 3 Töchter und ich fand einmal sehr schön, er hat den Töchtern mal eine Lektion im positiven Sinne, eine biblische Lektion gegeben, wie es ist, Gott zu vertrauen. Und er hat ihnen erzählt vom Volk Israel, das durch die Wüste gezogen ist und gemurrt hat, weil es nichts zu essen hatte und wie Gott sie mit Manna versorgt hat. Und er hat gesagt, wisst ihr was? Das können wir bei uns auch versuchen. Wir gehen mal durchs Haus, ihr murrt und wir schauen mal, ob Gott Manna vom Himmel fallen lässt. Und dann ist er mit ihnen so durch die Räume gegangen und in einem Raum hat er gesagt, fangt mal mehr an zu meckern, dass ihr Manna wollt. Und die Kinder haben eben angefangen zu meckern, dass sie Manna wollen. Und sie haben gesagt, sie wollen zurück nach Ägypten. Also eigentlich wollten sie dann in die Küche, weil es da was zu essen gab. Aber er hat das so mit ihnen durchgespielt, bis sie im Arbeitszimmer waren. Und hat gesagt, jetzt murrt noch lauter und schaut mal nach oben zu Gott und bittet ihn, dass er Manna vom Himmel fallen lässt. Und dann haben die Kinder, die 2-Jährige, die war ganz erwartungsvoll, hat nach oben geguckt. Die etwas älteren 5- und 7-Jährigen haben gedacht, Papa will uns reinlegen, wie das funktionieren soll. Und dann, jetzt kannst du es machen, plötzlich fielen Waffeln von der Decke. Er hat nämlich Waffeln auf den Ventilator gelegt und als er den Knopf gedrückt hatte, fielen Vanillewaffeln runter. Die 2-Jährige hat gar nicht gefragt, die hat gleich gegessen. Die 5- und 7-Jährige, die wollten erst mal wissen, wie er das angestellt hat. Und da hat er gesagt, wisst ihr, ich wusste genau, in welches Zimmer ihr kommt. Ich wusste genau, was ihr wollt, was ihr braucht. Und ich habe nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um auf den Schalter zu drücken, um euch diese Waffeln runterzuschicken. Und er hat gesagt, und wir sind manchmal wie die Kinder. Wir stehen da und sagen im Arbeitszimmer, wo soll da irgendwas herkommen? Wie kannst du uns in dieser Situation versorgen? Und eigentlich kann man den Kindern wie uns nur sagen, schau nach oben und vertraue Gott, dass er dir zur rechten Zeit gibt, was du brauchst. Ich finde das Bild sehr schön. Das möchte ich dir einfach mal mitgeben. Gott taucht auf und kommt auch in deine Verzweiflung. Die Vanillenwaffeln sind vielleicht schon bereit, aber wir sind vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo es kommt. Vielleicht erwarten wir auch Vanillewaffeln und Gott schickt, weiß ich nicht, Muffins oder was anderes und wir sind vielleicht enttäuscht, weil wir was anderes erwartet haben. Aber Gott kommt zur rechten Zeit und gibt uns das, was wir brauchen. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte einfach Mut machen, wenn du verzweifelt bist. In der nächste Vers in unserem Text, da heißt es, er ging auf dem See, also nicht, weil der Pfad, dieser Steg unter ihm war, sondern weil Jesus wirklich auf dem See gehen konnte, weil er deutlich machen wollte, das, was ihn Probleme macht, nämlich die Wellen, dass er auf den Wellen gehen kann. Und das ist ein gutes Bild für dich und für mich. Das, was dir Probleme macht, was dir bis zum Kopf oder über den Kopf steht, darauf kann Jesus immer noch gehen. Das heißt, er ist größer als das, was dir Sorgen macht, als das, was dir Nöte macht. Aber mit Epheserbrief zu sagen, Epheser 1, Vers 22, da sagt, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Was dir über den Kopf wächst, ist immer noch unter Jesu Füßen. Und darum möchte ich dir Mut machen, in den Sturmerfahrungen damit zu rechnen, dass Gott damit umgehen kann, ihm zu vertrauen. Gott weiß, was du brauchst. Die Waffeln sind vielleicht schon bereit, aber es ist wichtig, dass wir ihm eben vertrauen, an ihm dranbleiben. Der letzte Gedanke, der fünfte, er kann schon weitermachen, das hatte ich schon gesagt. Der fünfte Gedanke, Jesus zeigt seine wahre Identität. Wisst ihr, Jesus hat die Jünger auch in den Sturm geschickt, weil es am Ende des Textes heißt, sie haben nichts verstanden, die Jünger auch nicht. Nicht nur die Leute, denen er das Brot verteilt hat, das Brot vermehrt hat, sondern auch die Jünger haben immer noch nicht verstanden, wer er ist. Sie dachten, so wie das Volk, Jesus wird unser König, der befreit uns von den Römern, ein irdischer König. Und Jesus ist nicht gekommen, um irdischer König zu sein, sondern der Retter der Welt. Und im Sturm möchte Jesus ihnen deutlich machen, wer er ist. Und deshalb heißt es in unserem Text, Markus 6, Vers 48, und es schien, als wollte er in ihnen vorübergehen. Stellt euch das mal vor, die sind im Sturm, Jesus kommt auf dem Wasser und jetzt scheint so, als wollte er vorbeigehen. Dann denkt man doch, der hat doch gar kein Interesse an uns, wenn er an uns vorübergehen will. Ich denke, dass Jesus an ihnen vorübergehen wollte, damit sie erkennen, wer er ist. Ich möchte erklären, dieses Vorübergehen ist nämlich ein Bild aus der Offenbarungssprache des Alten Testamentes oder im Neuen Testament. Wenn Gott an Menschen vorübergeht, sollen sie erkennen, wie groß er ist. Das heißt nicht, dass er dann nicht wieder zurückkommt, aber erstmal zu sehen, wer Gott ist. Gott geht an Mose vorüber und Mose muss sich abwenden, weil er erkennt, wie groß Gott ist. Oder im 2. Mose 33 heißt es, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Also wenn Jesus an ihn vorüberschreitet, sollen sie erkennen, der übers Wasser geht, das ist Gott selber. Die Jünger erschrecken, weil sie es nicht verstehen und darum sagt Jesus ihnen noch, er erklärt sich in dem Vers 50, erschreckt nicht, mach mal weiter, erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Im Griechischen steht ego, ima, also ich bin es. Zum einen sagt Jesus natürlich, damit sie erkennen, wer auf dem Wasser geht, nämlich er. Aber Jesus sagt dieses auch, weil das der Name Gottes im Alten Testament ist. Im Alten Testament sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und jetzt sagt Jesus, ich bin's. Und damit sagt er, ich bin eigentlich Gott. Nur Gott kann auf den Wellen gehen. Nur Gott kann so ein Wunder tun, nur Gott kann Sturm zum Schweigen bringen. Ich bin Gott. Und das gilt auch noch heute, dass Jesus sagt, ich bin Gott, auch in deinem Leben. Wisst ihr, wir müssen sagen, das habe ich auch schon bei manchen Geburtstagen erzählt, weil ich das so schön fand, wir müssen oft sagen, ich war. Wir waren auf der Gemeindefreizeit, haben Fußball gespielt und nach dem Fußballspiel habe ich nach 5 Minuten aufhören müssen, und musste sagen, ich war mal sportlich. Das sieht man jetzt vielleicht nicht mehr, aber es war wirklich mal sportlich. Oder wenn ich joggen gehe im Wald und da hüpft so ein Reh an mir vorbei, so ein 20-jähriges männliches oder weibliches Wesen, die schweben fast über dem Boden. Bei mir klingt das ganz anderes. Dann kann ich sagen, ich war mal schnell oder vielleicht schneller. Aber wisst ihr, Jesus wird nie sagen, ich war. Jesus sagt noch heute, ich bin. Ich bin Gott, ich bin der, der kann, der in deinem Leben etwas bewegen kann, der dein Leben weiterbringen kann. Und deshalb, das sollen die Jünger lernen, brauchen sie Jesus. Sie brauchen also niemanden, der ihnen noch Anforderungen gibt, der etwas von ihnen erwartet. Sie brauchen nicht neue Pläne, sie brauchen keine neuen Ziele, sondern was sie brauchen, ist Jesus. Und mit Jesus verändert sich die Situation. Der Text mit dem schönen Vers, er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Also Jesus ist ja immer bei uns, aber wenn er in unsere Situation, in unsere Not kommt und da zu wirken beginnt, dann muss der Sturm weichen. Weil Jesus größer ist als alle Stürme, die uns treffen können. Ich finde diesen Text sehr schön. Der macht nämlich deutlich, mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet nicht, dass du nicht in Stürme kommst. Ich hoffe, das wird an dem Text deutlich. Sie kommen gerade in Sturm, weil sie mit Jesus unterwegs sind. Das kann manchmal passieren. Aber Jesus gibt den Halt, damit sie in diesem Sturm und auch in allen anderen Stürmen bestehen können. Weil er den Unterschied ausmacht in deinem und in ihrem Leben, in meinem Leben. Jesus ist bei uns und er kann unser Leben prägen und verändern. Und ich möchte dir Mut machen, das aus diesem Text so mitzunehmen, auch wenn wir sagen müssen, ich war, Jesus sagt, ich bin. Ich bin der, der in deinem Leben etwas bewegen kann. Ich bin der Weg, der Hirte, das Brot, der Weinstock, das Licht der Welt. Jesus ist Gott selbst. Und er ist groß genug, um mit deinen Stürmen umzugehen und mit meinen. Amen. Wir wollen